Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gekommen und habt euch eure guten Vorsätze bis zu diesem Tag bewahrt oder besser noch eure Visionen davon, wie ihr in diesem Jahr sein wollt. Ich habe meine guten Vorsätze und meine Visionen von mir am Neujahrsmorgen um 11 Uhr weggeworfen. Eigentlich fing der Tag ganz gut an. Der Christian hatte Frühstück gemacht mit Brötchen und Orangensaft und wir haben zusammen Andacht gelesen, also perfekt, oder? Aber dann sind wir beide nur noch müde rumgeschlichen und aus diesem müden Rumschleichen wurde ein Streit. Und irgendwann in diesem Streit habe ich zur Spülmittelflasche gegriffen und sie nach ihm geschmissen. Als ich meiner Schwester davon erzählte, hat sie als erstes gefragt, und, hast du ihn getroffen? Für den Fall, dass ihr das auch unbedingt wissen wollt, nein, habe ich nicht. Ich habe nur den Schrank getroffen. Aber leider war die Flasche offen gewesen. Und während ich mich noch fragte, wie man den ganzen grünen Glibber wieder von der Decke und von den Schränken bekommt, ist in meinem Kopf so eine Art Shitstorm passiert. Kennt ihr das? So Gedanken, die in einem losschreien und einen niederschreien und ausbuhen. Wahrscheinlich stoppt die Technik gerade die Aufnahme, weil es zu psychopathisch wird, aber ich würde euch das gerne mal wiedergeben. Und zwar ging das so. Oh Mann, Silke, echt jetzt? Hast du es gerade echt gemacht? Wie konntest du nur? Ich dachte, du wärst längst darüber weg. Hast du nicht eben gerade noch Andacht gelesen? Eigentlich musst du das gar nicht mehr tun, das bringt eh nichts. Du bist doch schon so lange Christ und hast dich noch nicht verändert. Der gleiche Zorn wie vor 20 Jahren. Wird das irgendwann mal besser? Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist ein total hoffnungsloser Fall. Einer von denen, die sich nie verändern. Und während diese Gedanken noch in meinem Kopf herumwirbelten, hat Christian mich mit so einem Krankenschwesterblick im Gesicht angesehen und mir vorgeschlagen, dass ich doch mal bitte an die frische Luft gehen soll, um mich ein bisschen abzukühlen. Was habe ich nicht gemacht? Ich bin stattdessen an meinen Schreibtisch geflüchtet und habe da den Rest des Vormittags dumpfbrütend vor mich hingesessen. Und aus meinem Gedankensumpf sind zwei Gedanken an die Oberfläche gestiegen. Und zwar Paulus und Raupen. Und das waren meine Antworten. Und ich würde sie gerne mit euch teilen für den Fall, dass ihr auch mal in der Situation seid, eine Spülmittelflasche nach jemandem zu werfen. Und zwar hat Paulus in Römer 7 gesagt, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Ich bin so froh, dass es Paulus genauso geht wie mir und dass er es auch noch aufgeschrieben hat. Und jetzt? Was heißt das für uns? Müssen wir als Christen akzeptieren, dass wir zwar wissen, was gut ist, dass wir es an manchen Tagen aber einfach nicht hinkriegen, obwohl wir es doch wollen, weil unser altes Ich wie so ein Zombie immer wieder an die Oberfläche kommt? Dem alten Paulus ist es ja anscheinend auch so gegangen. Ist unser altes Ich wie ein dunkler Schatten, das uns unser ganzes Leben begleitet? Gott sei Dank geht dieser Text noch weiter. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr. Jesus befreit uns. Er ist unser neuer Herr, nicht mehr die Sünde. Jesus. Also bin ich wirklich frei, wenn ich ihm mein altes Ich übergebe. Aber warum ist mir das dann am Neujahrstag passiert? Warum tue ich solche Dinge? Heißt frei denn nicht auch, dass ich fehlerfrei sein müsste? Und jetzt kommen die Raupen ins Spiel. Sobald sie auf die Welt kommen, fangen sie an zu fressen. Sie fressen und sie wachsen und sie häuten sich, um weiter fressen und wachsen zu können. Das machen sie ihr ganzes Raupenleben lang. Bei jeder Häutung verändert sich die Raupe vollständig. Sie bekommt eine neue Haut, neue Haare, neue Füße und einen neuen Kopf. Und jedes Mal werden ihre Farben leuchtender. Während der Häutung geht es der Raupe schlecht. Sie ist wie krank, sie hört auf zu fressen. Und das geht so ungefähr 3 Tage lang. Und man vermutet, dass es ziemlich schmerzhaft für die Raupe ist. Sie muss in ihrem Raupenleben mehrere solcher Häutungen durchmachen, bis sie sich am Ende ein letztes Mal häutet. Dann verwandelt sie sich in eine Puppe. Das ist wie ein Sarg, in dem die Raupe schläft und sich langsam auflöst. Und aus der Puppe kommt dann am Ende der Schmetterling. Wir sind wie die Raupen. Und wenn wir Christen werden, dann sind wir nicht sofort Schmetterlinge. Wir nehmen nur andere Nahrung zu uns als die anderen Raupen. Und wir haben einen riesen Raupenhunger auf alles, was mit Gott zu tun hat. Wir lesen in der Bibel, wir gehen in Gottesdienst und Hauskreise. Wir beten und wir wachsen. Aber zum Wachsen gehört auch das Häuten, um weiter wachsen zu können, um am Ende zu dem Menschen zu werden, der wir sein sollen. In den Narnia-Chroniken gibt es ein Kapitel, in dem ein Junge namens Eustachius in einen Drachen verwandelt wird. Niemand mag Eustachius. Er ist sehr unangenehm und nervig und er ist gegen alles. Dann schläft er auf einem Drachenschatz ein und am nächsten Morgen ist er ein Drache. Aber als Drache verändert er sich. Er wird plötzlich sehr nett, er versucht allen zu helfen und alle mögen ihn. Aber keiner kann ihm helfen, wieder zu einem Menschen zu werden. Da begegnet Eustachius Aslan, dem Löwen, dem König von Narnia. Und der Löwe bittet ihn, ihm zu folgen. Und er führt ihn zu einer Quelle, die in einem großen runden Marmorbecken ist, zu dem Stufen hinunterführen. Eustachius möchte gerne in diesem Becken baden. Aber der Löwe befiehlt ihm, sich zuerst auszuziehen. Eustachius erzählt, wie es ihm damit geht. Ich wollte gerade sagen, ich könne mich nicht ausziehen, weil ich keine Kleider an hätte. Als mir plötzlich einfiel, dass Drachen schlangenartige Lebewesen sind und dass Schlangen ihre Haut abwerfen können. Natürlich, dachte ich, das ist es, was der Löwe gemeint hat. Deshalb fing ich an, mich zu kratzen. Und überall begannen die Schuppen abzugehen. Und dann kratzte ich ein wenig tiefer und statt der Schuppen ging plötzlich die ganze Haut ab. Wie nach einer Krankheit oder wie bei einer Banane. Nach 1 oder 2 Minuten stieg ich einfach aus der Haut heraus. Ich konnte sie neben mir liegen sehen. Sie sah ziemlich ekelhaft aus. Es war ein herrliches Gefühl. Ich stieg hinunter in die Quelle, um zu baden. Aber gerade als ich meine Füße ins Wasser stellte, blickte ich nach unten und sah, dass sie so hart und rau und faltig und schuppig waren wie zuvor. Oh, das macht nichts, sagte ich mir. Das bedeutet nur, dass ich darunter noch einen kleineren Anzug anhabe und dass ich den auch noch ausziehen muss. So kratzte und riss ich also noch einmal und auch diese zweite Haut ging ausgezeichnet ab. Ich stieg heraus und legte sie neben die andere und ging zur Quelle hinunter zu meinem Bad. Aber genau dasselbe passierte noch einmal und ich dachte mir, meine Güte, wie viele Häute muss ich wohl noch ausziehen? Denn ich konnte es kaum erwarten, mir die Beine zu baden. Deshalb kratzte ich ein drittes Mal und riss eine dritte Haut ab, genau wie die beiden anderen und stieg aus ihr heraus. Aber als ich mich im Wasser anschaute, wusste ich, dass es keinen Zweck gehabt hatte. Dann sagte der Löwe, ich werde dich ausziehen müssen. Ich hatte ziemliche Angst vor seinen Tatzen, aber ich war inzwischen völlig verzweifelt. Deshalb legte ich mich einfach flach auf den Rücken und ließ ihn machen. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ginge bis ins Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, da schmerzte es schlimmer als alles, was ich jemals gespürt habe. Ich konnte es nur deshalb aushalten, weil es sich so gut anfühlte, als das Zeug abging. Wir müssen uns häuten, um uns zu verändern. Gott arbeitet an uns und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Alte Schuld, die uns plötzlich bewusst wird, Wellen, die sich vor uns auftürmen, Stürme, die um uns herum toben oder ein dunkles Tal, durch das wir hindurch müssen und ein Gefühl, dass Gott gerade für uns nicht erreichbar ist. Der Prediger Tobias Teichen zeichnet solche Situationen als Lernzielkontrolle. Gott arbeitet mit uns und an uns. Und wenn wir unsere Lernzielkontrolle nicht bestehen, dann ist er geduldig mit uns und fängt noch einmal von vorne an. Das erinnert mich daran, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. Dreiradfahren war schon eine echte Katastrophe. Entweder habe ich gelenkt oder ich habe in die Pedalen getreten, aber ich habe nie beides gleichzeitig hinbekommen. Deshalb hat Fahrradfahren lernen viele Monate gedauert. Von dem Moment an, als mein Vater die Stützräder abmontiert hat, ist er viele Kilometer mit seiner Hand am Gepäckträger hinter mir hergelaufen. Und ich habe mich zwischendurch immer nach ihm umgedreht. Und immer wenn er seine Hand ein bisschen gelockert hatte, fing ich mit Panik in den Augen an zu schwanken. Irgendwann hat er tatsächlich losgelassen und irgendwann bin ich tatsächlich gefahren, aber mein Vater verdreht noch heute die Augen, wenn er davon erzählt. Gott läuft jahrelang hinter uns her. Manchmal lockert er seine Hand ein wenig, um zu sehen, ob wir etwas verstanden haben. Und er hält uns wieder fest, wenn wir mit Panik in den Augen anfangen zu schwanken. Dazu gibt es einen passenden Bibelvers im Psalm 37, Vers 24. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Wer ist damit gemeint? Sind wir alle damit gemeint? In dem Vers davor steht, der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Also jemand, der es ernst meint, der versucht, das, was er sagt und das, was er tut, übereinzubringen. Luther hat es noch einmal etwas anders übersetzt. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem Wege. Von Gott kommt es, wenn ich sicher laufe. Es ist ein Geschenk. Meine Schritte sind am Anfang unsicher, aber er hilft mir, laufen zu lernen, wenn ich es ernst mit ihm meine. Gott hält mich so, wie ein Vater sein kleines Kind an der Hand hält. Ihm verdanke ich, dass meine Schritte fester werden. Wenn ich mich positiv verändere und eine Wachstumsstufe nach der anderen durchlaufe. Und natürlich stolpere ich, weil ich müde bin, weil ich Hindernisse übersehe, weil ich in die Luft gucke oder aus tausend anderen Gründen. Aber Gott hält mich fest und lässt nicht zu, dass ich falle und mich dabei ernsthaft verletze. Es gibt jedoch eine große Gefahr, sowohl für die Raupen als auch für uns. Eine tödliche Gefahr für die Raupen ist die Schlupfwespe. Sie hat einen langen Legestachel, mit der sie der Raupe ein Ei unter die Haut injiziert. Die Raupe spürt nur einen kleinen Stich und frisst dann in Seelenruhe weiter. Aber in ihr schlüpft aus dem Ei die Larve der Schlupfwespe und wächst in der lebenden Raupe heran, während sie nach und nach immer mehr von der Raupe frisst und dabei ihre lebensnotwendigen Organe verschont. Sie nimmt immer mehr Raum in der Raupe ein, aber die Raupe bleibt bis zum Schluss, bis zu ihrer letzten Häutung am Leben. Dann verwandelt sich die Raupe in eine Puppe. Und aus der Puppe kommt kein Schmetterling, sondern eine fertige Schlupfwespe. Wenn wir einen Fehler machen, wenn wir stolpern, wenn wir in einem dunklen Tal in unserem Leben ins Zweifeln geraten, wenn wir eine Lernzielkontrolle nicht bestehen, dann ist das wie ein Stich in unserem Leben. Aber wie viel Raum geben wir diesen Gedanken, die uns sagen, dass wir schlechte Christen sind, dass wir es nie schaffen, uns zu verändern? Lassen wir sie in uns anwachsen, bis sie ganz viel Raum in uns einnehmen, bis sie verdrängen, was wir wissen, dass Gott uns längst befreit hat und dass er uns trotz allem liebt, die wir sind? Ich glaube, dass es viele Christen kampfunfähig macht, daran zu denken, wie unzulänglich sie sind. Wie groß ist denn unsere Bereitschaft, anderen zu erzählen, dass wir Christen sind, wenn wir uns selber für schlechte Aushängeschilder fürs Christentum halten? Diesen entmutigenden Gedanken Raum zu geben, ist so, als würden wir resignieren. Das Dümmste, was ich beim Fahrradfahren lernen hätte machen können, wäre abzusteigen und aufzugeben. Aber das habe ich nicht getan, weil ich mir so sicher war, weil ich mir sicher war, dass ich es irgendwann können würde. Und ich war mir so sicher, weil mein Vater sich so sicher war. Meine Schwester hat einmal bei einer Radtour aufgegeben. Sie war noch klein, vielleicht so 4 oder 5 Jahre alt. Und wir als die älteren Geschwister konnten einfach viel schneller fahren als sie. Und wir hatten neue Räder und sie hatte eine alte Rostlaube, die schon durch unsere Hände gegangen war. Und sie hatte von Anfang an keine Lust auf diese Radtour gehabt. Mein Bruder und ich haben uns ehrlich gesagt ein bisschen über den kleinen, dicken Zwerg lustig gemacht, der knarrend und scheppernd und schimpfend hinter uns hergestrampelt ist. Und irgendwann ist sie einfach abgestiegen, hat ihr Fahrrad fallen gelassen und hat sich bockig mit verschränkten Armen an den Straßenrand gestellt und sich geweigert, jemals wieder auch nur irgendwie ein Fahrrad zu besteigen. Damit sind wir wieder bei Paulus, der sagt, lauft weiter, lauft bis zum Ziel, lauft so, dass ihr am Ende den Siegespreis erlangt. Was willst du? Willst du dich bockig mit verschränkten Armen an den Straßenrand stellen und aufgeben? Oder willst du deine kleine Hand in Jesus durchbohrter Hand legen und weiterlaufen? Gott glaubt an dich, so wie ein Vater sein Kind an die Hand nimmt und glaubt, dass es irgendwann laufen kann. Oder es am Gepäckträger festhält und sich sicher ist, dass es irgendwann Fahrrad fahren kann. Gott trainiert mit uns, er arbeitet an uns unser ganzes Leben lang. Er sieht schon die ganze Zeit etwas in uns, was wir noch gar nicht sehen können. Ein Schmetterlingsforscher kann völlig aus dem Häuschen geraten, wenn er eine Raupe entdeckt. Oh, ein Hauhechelbläuling, sagt er dann zum Beispiel. Aber wir sehen nur eine hässliche, grüne, stummelbeinige Raupe. Der Schmetterlingsforscher aber sieht, was sie einmal sein wird. Ein Hauhechelbläuling. Früher haben die Menschen nicht einmal Raupen mit Schmetterlingen in Verbindung gebracht. Sie dachten, es wären zwei völlig unterschiedliche Tierarten. Die Schmetterlinge haben sie bewundert und die Raupen haben sie in Massen eingesammelt und verbrannt. Matthew West hat in seinem Lied Mended genau das besungen. Du siehst, dass in dir drin alles so kaputt ist, dass sich eine Reparatur gar nicht mehr lohnt. Aber Gott sieht, dass die Heilung in dir durch deinen Glauben längst begonnen hat. Dass gerade etwas Gutes in dir entsteht, dass er begonnen hat, dich zu reparieren und dass er ein Wunder aus dir machen wird. Du siehst deine schlimmsten Fehler, aber Gott sieht, dass er den Preis dafür längst bezahlt hat. Du denkst, du bist wertlos, aber für Gott bist du unbezahlbar. Gott sieht dich, wie du jetzt bist, eine kleine, stummelbeinige Raupe, die schwankt und stolpert und ab und zu von ihrem Blatt fällt. Aber weil er dein Vater ist und weil er dein Schöpfer ist, sieht er so viel mehr. Er sieht, wie du einmal sein wirst, wenn du bei ihm bist. Ein wunderschöner Schmetterling. Und dass du das einmal sein wirst, da ist er sich ganz sicher. Ich würde gerne noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, wenn der Zorn in mir hochkommt und ich mit Spülmittelflaschen werfe, dann fühle ich mich hinterher echt jämmerlich und ich seufze, weil ich als Christ so völlig versagt habe. Du seufzt auch, weil ich anscheinend immer noch nicht verstanden habe, dass du längst alles bezahlt hast. Und du nimmst mich in die Arme und fängst mit mir noch einmal geduldig von vorne an. Herr, durch deine Hilfe kann ich vielleicht beim nächsten Mal ruhiger bleiben. Vielleicht auch erst beim 10. Mal. Ich danke dir, dass ich meine kleine, schwache Hand in deine starke Hand legen kann. Und ich danke dir, dass du mich mit deinen durchbohrten Händen sanft durch mein Leben führst, so wie ein Vater sein Kind liebevoll führt. Bitte hilf uns, dass sich unsere entmutigenden Gedanken nicht in uns festsetzen und uns von innen auffressen. Danke, dass du so begeistert von uns bist und dass du etwas in uns siehst, was wir jetzt noch gar nicht sehen können. Amen.